manchmal muss man auch ein bisschen, sagen wir mal, schwierige Situationen meistern, indem man ein bisschen vor den Kopf stößt. Das ist nicht immer so, dass man immer nur damit einverstanden ist, was passiert. Und diese Verpflichtung sehe ich ganz stark beim Generalsekretär der Vereinten Nationen, der ja immerhin von allen Staaten gewählt wurde, um diese Position einzunehmen. Und das vermisse ich.
Frieden bedeutet für mich,
Frieden bedeutet für mich zum einen eben die Abwesenheit von Waffen und Gewalt, aber auch, dass meine Grundbedürfnisse erfüllt werden können.
Frieden in Europa, aber wie? Einblicke aus Diplomatie und Wissenschaft. Der Politikpodcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Hier erkunden wir die Welt der internationalen Beziehungen, Konflikte und Strategien für eine sichere Zukunft. Von geopolitischen Analysen bis zu diplomatischen Lösungen. Wir liefern Einblicke und diskutieren über die Herausforderungen unserer Zeit.
Herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Podcasts Frieden und Sicherheit. In den vergangenen Episoden haben wir uns jeweils mit einer ganz unterschiedlichen Facette von Frieden und Sicherheit befasst. Von Europas Weg zur Friedensmacht über das Thema Diplomatie, über nukleare Abschreckungen, zu digitale Bedrohungen bis hin zur zivilen Konfliktbearbeitung. Und das Ziel im Podcast ist es, die Hintergründe zu verstehen, unabhängig vom Tagesgeschehen. Und der Podcast hat, wie ihr alle wisst, eine ganz klare Struktur. Das heißt, wir bringen immer eine erfahrene Expertin oder einen Experten mit einem Nachwuchswissenschaftler ins Gespräch. Und da wollen wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch den Dialog zwischen den Generationen fördern. Mein Name ist Maria Reinisch. Ich bin die Geschäftsführerin der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und ich freue mich, euch auch heute durch diese Folge zu begleiten. Und unser Thema heute ist ein ganz zentrales: globale Sicherheit. Unsere Welt wirkt zunehmend unberechenbar. Geopolitische Spannungen, wachsende Sicherheitsrisiken und der Klimawandel schaffen neue Konflikte. Wie kann Stabilität in so einem Umfeld gesichert werden? Ein Schlüsselkonzept ist dabei die kollektive Sicherheit. Und die ist verankert in der Charta der Vereinten Nationen. Aber was bedeutet kollektive Sicherheit konkret? Und wie unterscheidet es sich von den Strategien einzelner Staaten? Und wie effektiv arbeiten internationale Institutionen wie zum Beispiel der UN-Sicherheitsrat? Der ist ja der zentrale Akteur bei der Sicherung des globalen Friedens. Und damit wir diese Fragen klären, haben wir eine ganz besondere Expertin heute zu Gast, Angela Kane. Sie kennt die Vereinten Nationen wie kaum sonst jemand. Seit 1977 war sie bei den Vereinten Nationen und hat in den unterschiedlichen Aufgabenfeldern über Jahrzehnte hinweg die UN aktiv mitgestaltet. Bis hin zu ihrer Aufgabe als hohe Repräsentantin für Abrüstungsfragen. Das ist die oberste Position im Bereich der UN-Abrüstungspolitik. Und ein Moment, der mir stark im Gedächtnis geblieben ist, war ihr Einsatz in Syrien im Jahr 2013. Da hat sie inmitten des internationalen Drucks mit der syrischen Regierung verhandelt und es möglich gemacht, dass UN-Waffeninspektoren den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz bei Damaskus untersuchen konnten. Und für ihr gewaltiges Engagement in den verschiedensten Facetten für Frieden und Abrüstung weltweit wurde sie vor kurzem mit dem Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet. Frau Kane, wir freuen uns sehr, Sie hier zu haben. Ihre beeindruckende Karriere bei den Vereinten Nationen hat Sie ja immer an die Frontlinien der globalen Sicherheitspolitik geführt. Was sind die Momente in Ihrer Arbeit, die Sie persönlich am stärksten geprägt haben? Und wie beeinflussen diese Ihre Sicht auf die Sicherheitslage heute?
Das ist keine einfache Frage, Frau Reinisch. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin 2015 von der UNO weggegangen auf eigenen Wunsch. Ich wollte mich pensionieren lassen, habe gedacht, du hast jetzt 37 Jahre für die UNO gearbeitet, jetzt reicht's erst mal. Und dann habe ich gemerkt, dass dieses ständige Engagement, dass diese Forderung, dass man etwas erreichen möchte, immer noch bei mir geblieben ist. Und daher habe ich weitergearbeitet in den letzten 9 Jahren und mich weiter vertieft in sowohl die Abrüstungsfragen, aber auch in andere Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, wo ich jetzt auch sehr viel unterwegs bin und sehr viel Vorträge gehalten habe. Einfach, da muss man was dran tun. Und wenn man sich dafür nicht einsetzt, dann ist es doch eigentlich so, dass man sagt, mir ist das egal, was in der Welt passiert. Ich mache jetzt weiter, lass andere mal machen. Und was ich dazu beitragen kann, das tue ich weiterhin gerne. Und das ist auch mein Wille, hier bei Ihnen mitzumachen, dass man sagt, man muss die jungen Leute auch motivieren, dass sie etwas machen können, dass sie etwas gestalten können. Nicht aufgeben, einfach dranbleiben. Auch wenn man immer nur kleine Schritte macht. Aber es ist egal, man macht Fortschritte.
Vielen, vielen Dank, Angela Kane, für diesen motivierenden, mutmachenden, inspirierenden ersten persönlichen Input. Jetzt möchten wir unseren zweiten Gast vorstellen, Jan Koi. Jan bringt heute seine ganz eigenen Perspektiven und seine Fragen mit. Er studiert im 5. Semester Philosophie und Biologie, also eine Kombination, die naturwissenschaftliche Präzision mit gesellschaftlichem Nachdenken verbindet. Und das macht ihn besonders sensibel für Themen wie die Zusammenhänge zwischen Umweltfragen und internationaler Politik und globaler Sicherheit. Jan, was hat dein Interesse an globaler Sicherheitspolitik geweckt? Und was sind die Aspekte, die dir ganz besonders am Herzen liegen?
Also, was mein Interesse geweckt hat, ist, dass ich eigentlich recht früh schon mit vielen Leuten Kontakt hatte, die eben aus Krisengebieten geflohen sind. Und da habe ich gemerkt, dass das, auch wenn ein Krieg oder eine Krise in einem anderen Land stattfindet, das uns auch irgendwie hier betrifft, weil wir ja irgendwo auch eine Weltgemeinschaft sind, wo das alles mit zusammenhängt. Und in dem Thema finde ich das sehr spannend, wie dann eben solche Krisen miteinander, also wie solche Konflikte bewältigt werden können, welche Strategien es gibt. Und da bin ich ganz froh, heute darüber zu sprechen.
Ja, danke euch beiden. Bevor wir jetzt vertieft über das Thema der heutigen Folge, also über globale Sicherheit reden, möchte ich euch jetzt wie in jeder Folge bitten, ein paar Sätze kurz zu vervollständigen. Und die Reihenfolge ist immer so: Angela Kane startet und dann Jan Koi. Erste Frage: Kollektive Sicherheit funktioniert nur, wenn
Der Wille zur Zusammenarbeit, zur politischen Zusammenarbeit und auch um eventuelle Einschränkungen gelten zu lassen, weiterhin offen bleibt.
wenn man gemeinsam miteinander arbeitet und versucht, Kompromisse zu finden.
Frieden bedeutet für mich,
In einer Struktur zu leben, die mir Rechte verleiht, in der ich auch Pflichten auferlegt bekomme, aber in der ich das Gefühl habe, ich bin abgesichert und nicht irgendwie Schwankungen der Regierung, Kriegen, Konflikten unterlegen.
Frieden bedeutet für mich zum einen eben die Abwesenheit von Waffen und Gewalt, aber auch, dass meine Grundbedürfnisse erfüllt werden können.
Seit dem Ukraine-Krieg ist Europa
sehr viel unsicherer geworden, sehr viel gefährdeter geworden. Man hat gesehen, was ein solcher Krieg in der eigenen Region verursachen kann.
in einer neuen schwierigen Lage, die bewältigt werden muss, indem man wieder Frieden in Europa schafft.
Und wenn ich an die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit denke, wünsche ich mir,
Dass es mehr Demokratien und weniger autokratische Diktatoren gibt, die Demokratien haben einen besseren Willen zur Zusammenarbeit, denn ohne politischen Willen geht in der internationalen Gemeinschaft wenig.
Ja, du schließt dich dem an und würdest ergänzen?
Dass das Eigeninteresse der Staaten manchmal hinter dem kollektiven Interesse aller Menschen oder aller Staaten hinten angestellt werden.
Und eine Welt ohne Vereinte Nationen wäre?
Sehr viel ärmer und weniger kooperativ, denn Probleme, Konflikte halten nicht an den Grenzen fest.
Es wäre eine Welt, in der es schwerer ist, eben globale Sicherheit zu schaffen.
Danke, das war schon mal eine gute, umfassende Einstimmung auf das Thema. Jetzt wollen wir aber vertieft einsteigen in die Fragen rund um globale Sicherheit. Frau Kane, die Vereinten Nationen, das haben wir schon rausgehört, spielen eine ganz zentrale Rolle in der globalen Friedenssicherung. Was mich jetzt ganz besonders interessiert, ist die Frage, wie definieren die Vereinten Nationen ihre Rolle in der globalen Friedenssicherung?
Naja, wie Sie haben schon angesprochen, es gibt die Charta der Vereinten Nationen, die 1945 verabschiedet wurde. Und das ist im Grunde genommen etwas, was das Leben der Vereinten Nationen bestimmt. Der Sicherheitsrat kann Maßnahmen ergreifen. Der Sicherheitsrat hat viel Macht. Er hat die Hauptverantwortung, really, für die Wahrung des Friedens und der internationalen Sicherheit. Und das ist eine Riesenaufgabe, wenn man darüber nachdenkt, für die 15 Mitglieder. Ich meine, früher, als die UNO gegründet wurde, waren es 51. Inzwischen haben wir 193. Und der Sicherheitsrat hat weiterhin 15 Mitglieder. Das wurde schon mal erweitert in den frühen 60er Jahren, als vor allen Dingen viele der afrikanischen Staaten unabhängig wurden und aus dem Kolonialleben entlassen wurden praktisch. Aber auf der anderen Seite, es gibt 5 ständige Mitglieder im Sicherheitsrat und das waren damals die Gewinner des Zweiten Weltkrieges. Und zwar, das war USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland. Und die wurden mit dem Veto ausgezeichnet im Sicherheitsrat. Das heißt, wenn ihnen eine Entscheidung nicht passte, konnten sie ein Veto einlegen. Und dann wurde diese Entscheidung nicht angenommen. Aber es ist eine große Verantwortung, wenn man zum Beispiel sieht, was heute im Sicherheitsrat passiert. Früher war es so, dass ein Land, was in einem Konflikt involviert war, musste sich zurückziehen vom Sicherheitsrat. Das heißt, durfte sich nicht an den Entscheidungen und Diskussionen zwar schon, aber nicht an den Entscheidungen beteiligen. Und wenn man sieht, was heute passiert, zum Beispiel im Ukraine-Krieg, den Sie schon angesprochen haben, wo Russland ja der Aggressor ist und eben auch sein Veto ausreichend verwendet hat, aber auch im Hamas-Krieg Israels gegen Hamas beziehungsweise Hamas gegen Israel, wo die USA Israel deutlich beschützt und eben auch ihr Veto einlegt. Und in einer solchen Lage kann man einfach nicht zu einer Entscheidung kommen. Und dann sagt man, vielleicht sollte man das auf die Generalversammlung verlegen. Und das ist ja auch passiert, aber die Generalversammlungsentscheidungen, die Resolutionen sind nicht bindend. Der Sicherheitsrat hat bindende Verpflichtungen, die er auferlegen kann. Das heißt, sie müssen durchgesetzt werden. Das ist internationales Gesetz. Und eben auch, sie können andere Erlasse verfügen, zum Beispiel Handelsembargos. Also das ist auch möglich. Aber es ist eine große Aufgabe, wie gesagt, für die 15 Mitglieder des Sicherheitsrats, um dieses durchzusetzen. Und wenn da nichts durchzusetzen ist, dann passiert es eben nicht.
Also bei den Vereinten Nationen, da geht es ja dann um kollektive Sicherheit. Und was mich dazu noch interessieren würde, wäre es, wie Sie sich also die Strategien da von den individuellen Sicherheitsstrategien der Staaten unterscheiden.
Naja, ich meine, der Zusammenhang ist natürlich, dass wenn Sie bereit sind, im Sicherheitsrat mitzuarbeiten, das werden ja jeweils pro Jahr 5 neue Mitglieder gewählt. Es gibt ja 10 gewählte Mitglieder und diese 5 ständigen Mitglieder, die ich schon erwähnt hatte. Und die 10 gewählten Mitglieder, da werden jedes Jahr 5 neue gewählt. Und das wird dann aufgeteilt, zum Beispiel nach regionalen Gruppen. Und es gibt ja verschiedene regionalen Gruppen, also Afrika, Asien, Lateinamerika und die Karibik, Osteuropa und Westeuropa und andere. Und Westeuropa und andere, das ist ein etwas dehnbarer Begriff. Das heißt, da gehören zum Beispiel auch Australien und Neuseeland dazu, aber auch Israel, weil Israel gesagt hat, sie können nicht mit ihrer Region zusammenarbeiten und sie wollten sich an eine andere Gruppe anschließen. Und es ist interessant, wenn man sieht, die Staaten bewerben sich oft schon 5, 6, 7 Jahre vorher für einen Sitz im Sicherheitsrat und versuchen, einen guten Eindruck auf andere Staaten zu machen, damit sie die wählen. Und das ist etwas, was sich sehr verstärkt hat, was aber auch unterstreicht, wie wichtig dieser Sitz im Sicherheitsrat ist. Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal einem afrikanischen Botschafter gratuliert hatte, dass sie gewählt worden sind in Sicherheitsrat. Und da sagte, ach, sagt er, ja, Frau Kane, das ist zwar richtig und wir freuen uns auch, aber es ist eine Riesenverantwortung, denn wir sind nicht nur für unser Land verantwortlich, das heißt nicht nur die Situation und die Abstimmung, die wir für unser Land machen. Aber wir haben auch eine Rechenschaft, die wir ablegen müssen, dann zu dem Rest unserer Nachbarstaaten, praktisch unserer afrikanischen Region. Und das ist eine Riesenaufgabe, die uns sehr, sehr schwer fällt. Und da muss man sagen, dass diese 10 gewählten Mitglieder in den letzten Jahren eine sehr viel stärkere Rolle geschaffen haben. Das heißt, sie sind nicht mehr bereit, die Vorherrschaft, wenn man das so nennen will, der 5 ständigen Mitglieder anzuerkennen. Das heißt, sie wollen nicht nur Resolutionen absegnen, die innerhalb der 5 schon bereits vorgeklärt sind, sondern sie wollen eigene Initiativen einbringen. Und das ist ein Trend, den ich als sehr positiv empfinde und den man auch deutlich unterstützen sollte. Und ich glaube, dass die nächsten Wahlen, die stattfinden, wie gesagt, jedes Jahr 5 neue, die werden das auch herauskristallisieren, dass man sagt, was wollt ihr machen, was für Initiativen wollt ihr ergreifen, um diesen P5, diesem, sagen wir mal, diesem Machtmonopol, was die P5 haben, auch mit dem Vetorecht, zu stärken. Und was man auch bedenken muss, ist, dass zum Beispiel die P5 Mitglieder, die haben ja ein riesiges institutionelles Wissen erarbeitet in diesen letzten fast 80 Jahren. Sie sind ja immer Mitglied gewesen. Das heißt, die haben eine Fülle an Informationen, an Background Information, alle mögliche Leute, die erfahren sind im Sicherheitsrat. Und das ist ein Staat, der für 2 Jahre in den Sicherheitsrat gewählt wird, ist einfach nicht möglich. Das geht einfach nicht. Das passt nicht. Und das muss man sich dann erarbeiten. Und das ist nicht einfach, vor allen Dingen für kleinere Staaten, die oft auch nicht so personell besetzt sind wie größere Missionen, die in New York sind. Und wenn ich mir das überlege, dann sind es, glaube ich, 50 Staaten, die bislang noch nie Mitglied im Sicherheitsrat waren. Vielleicht hatten sie nicht die personelle Besetzung, vielleicht waren sie zu klein, zu arm, ich weiß es nicht, aber sie wollten sich diese große Teilnahme konnten sie sich einfach nicht erlauben, glaube ich.
Und wie wird denn die Autorität des Sicherheitsrats in Konflikten wahrgenommen, besonders wenn eben auch Mitglieder des Sicherheitsrats, die ein Veto haben, wie USA oder Russland, unterschiedliche Interessen vertreten?
Naja, ich meine, wie wird sie wahrgenommen? Sie wird wahrgenommen, wenn sie nicht, sagen wir mal, vom eigenen Land beeinflusst wird. Weil wenn Sie zum Beispiel feststellen, wie hoch die Kritik ist, zum Beispiel an USA, die Unterstützung von Israel, die Unterstützung, die nicht dazu führen kann, dass zum Beispiel selbst ein Waffenstillstand abgesegnet werden kann. Das war eine Initiative, die von den gewählten 10 Mitgliedern kam. Denn die ersten Resolutionen wurden nicht anerkannt. Das heißt, sie wurden mit einem Veto von USA belegt. Dasselbe gilt für Russland. Und da muss man auch schauen, es sind ja nicht nur USA und Russland. Wie verhält sich China in der ganzen Frage? Ich meine, China hat sich größtenteils auch herausgehalten aus vielen dieser Diskussionen, hat gesagt, ja, wir wollen, dass überall Frieden herrscht und so weiter. Aber sie haben schon mehrmals mit Russland zusammen abgestimmt. Und das ist auch eine große Unterstützung, die ich sehe innerhalb der P5, wo gesagt wird, ist gut, ja, wir stimmen ab und wir und Russland und China, wir sind gute Partner, wir sind gute Freunde, wir arbeiten zusammen. Und das ist auch etwas, was von den anderen Mitgliedern gesehen wird, dass sie sagen, wie kann eine solche Verflechtung der P5, der 2, aber auch im Falle USA und Großbritannien zum Beispiel, die USA sehr stark unterstützt haben. Wie kann das sein? Und diese Kritik äußert sich auch in der ganzen Struktur der UNO. Warum? Weil zum Beispiel einige der Resolutionen, die mit einem Veto belegt wurden, die sind dann an die Generalversammlung gegangen. Und das ist auch eine neue Regel, die wurde von allen den kleineren Staaten, vor allem den Liechtenstein, ausgearbeitet. Und da wurde gesagt, gut, wenn ihr ein Veto im Sicherheitsrat einlegt, was ist die Konsequenz davon? Dann müsst ihr euch verantworten vor der Generalversammlung, wo ja alle 193 Mitglieder je eine Stimme haben. Das wird auch gemacht, aber leider hat es sich in den letzten Monaten gezeigt, dass zum Beispiel, wenn das Land dann gezwungen wird, sagen wir mal, eine Rechtfertigung abzugeben, dann sagen sie, ja, wir hätten ja noch weiter verhandeln wollen in der Resolution, aber die anderen Staaten wollten nicht. Und das ist dann die Rechtfertigung für das Veto. Das reicht aber nicht. Und das wird jetzt weiter gesehen und da wird jetzt dran gearbeitet, wie kann man das verhindern, beziehungsweise wie kann man die Staaten noch mehr zur Rechenschaft ziehen, wenn sie ein Veto einlegen? Und das ist meiner Ansicht nach eine gesunde Evolution, wenn Sie so wollen, weil die Rechenschaft, das heißt die Verantwortung, die man ja hat als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats, die muss auch wahrgenommen werden und die muss verteidigt werden, aber sie muss auch angegriffen werden von denjenigen, die es nicht haben. Und lassen Sie mich etwas sagen zu der Reformbewegung im Sicherheitsrat. Und das ist auch interessant. Sie wissen, diese Reformbewegung, das heißt, 15 Staaten, das sind ja weniger als 10% der Mitgliedstaaten. Was kann man da machen? Wie kann man das ausweiten? Da ist es seit 20, fast 25 Jahren, glaube ich, wenn Sie nachschauen, Reform der UNO, kommt immer der Sicherheitsrat zur Sprache. Und das ist interessant, wenn man das sieht, denn einfach nur eine Ausbreitung, das heißt, sagen wir mal, 5 neue Mitglieder, 8 neue Mitglieder, es sind verschiedene Variationen vorgeschlagen worden. Damit ist es ja nicht gegeben. Woran es liegt, ist im Grunde genommen immer noch das Vetorecht. Und zum Beispiel Afrika hat in den verschiedenen Diskussionen, die immer noch weitergehen, auch gesagt, wir möchten auch gern ständige Mitglieder haben. Afrika hat ja kein ständiges Mitglied. Das sind ja nur, wie gesagt, also 2 europäische Staaten, Russland, China und Amerika. Und wir brauchen auch ein ständiges Mitglied. Aber wir sind nicht bereit, nur ständiges Mitglied zu sein. Wenn, dann müssen wir auch ein Vetorecht haben. Und daran hat es bislang immer gescheitert. Warum? Wer hat da den Hebel? Und das sind die P5. Denn es ist verankert in der Charta, dass nur die P5 dem zustimmen müssen, um eine solche Einigung zu erreichen. Und meiner Ansicht nach, die P5 haben ein Privileg, was sie absolut nicht aufgeben wollen, aber auch nicht erweitern wollen. Und das ist das Problem, woran momentan die ganze Reformbewegung des Sicherheitsrats scheitert.
Okay, also das Problem liegt im Grunde daran, dass die 5 Vetomächte quasi ihre Macht nicht abgeben wollen. Aber dieses Vetorecht zu erweitern, wäre dann quasi eine Möglichkeit, um eine effektivere Friedenssicherung zu ermöglichen.
Nein, das glaube ich nicht. Ich bin im Grunde genommen nicht dafür, dass man ein Vetorecht hat. Denn ein Vetorecht ist ein Privileg, was nur wenigen zugestanden ist. Momentan sind es 5. Aber auch wenn man 6 hat, wird es da an dem Vetorecht selbst nichts ändern. Das ist keine Manier, um im Grunde genommen eine Zusammenarbeit herbeizuführen. Die Zusammenarbeit kann nur passieren, wenn alle Parteien bereit sind, sich auch abzustimmen, zu diskutieren, auch mal Einwände zu hören. Aber ein weiteres Vetorecht dazu zu bringen, ist meiner Ansicht nach nicht die Lösung. Die Lösung besteht nur darin, dass man sagt, gut, wir haben eine andere Welt. Das war die Welt vor 80 Jahren oder fast 80 Jahren, als dieses Veto eingeführt wurde. Die Welt hat sich grundlegend geändert. Es ist nicht mehr der Hegemon Amerika, der alles bestimmt, sondern sie haben jetzt auch China auf Augenhöhe mit Amerika. Sie haben Indien, sie haben Brasilien, sie haben andere Länder, die auch sehr viel größer, sehr viel effektiver, sehr viel mächtiger geworden sind, die auch mitreden wollen. Und wenn sie sagen, gut, also jetzt geben wir jetzt ein Vetorecht, dann sagt Lateinamerika und die Karibik, ja, und wir? Was machen wir? Wir haben auch keins. Das ist vollkommen richtig. Da muss man einfach ein anderes Modul finden, um zu sagen, wie kann man das lösen? Und das ist etwas, was eigentlich wenig diskutiert wird, denn es dreht sich immer um das Veto. Und das Veto ist in meinen Augen wird nicht aufgegeben von den Staaten, die es momentan besitzen.
Was mich auch interessieren würde, ist, wenn es jetzt um neue Bedrohungen geht, zum Beispiel den Klimawandel, also inwieweit könnte der Klimawandel als Bedrohung eben für die globale Sicherheit in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen?
Wurde im Sicherheitsrat wurde es erörtert. Das hat schon angefangen 2006 oder 2007. Müssen wir vorstellen, fast knapp 20 Jahre her. Aber auf der anderen Seite sind die Klimaabkommen, die ja verhandelt werden, die werden verhandelt in anderen Gremien. Der Klimawandel, im Grunde genommen ist der Klimawandel ja ein Wirtschafts- und Sozialproblem. Es ist kein Sicherheitsproblem, so wurde es jedenfalls nicht immer gesehen. Aber was passiert ist, dass schon 2006 oder 2007 Großbritannien zum ersten Mal den Klimawandel auf die Agenda des Sicherheitsrats gesetzt hat. Und wenn man auch sieht, die Agenda des Sicherheitsrats ist sehr interessant, weil es gibt da Themen, die wurden schon seit Jahren nicht mehr erörtert, aber man will sie nicht von der Agenda runternehmen. Man könnte ja eventuell wieder dieses Thema verwenden für irgendwas anderes oder genau denselben Problemsatz. Denn es ist immer sehr schwierig, einen neuen Agenda-Punkt auf die Agenda zu setzen. Das muss verhandelt werden. Und die Großbritannien, die hatten gesagt, ist gut, ja, jetzt müssen wir mal über den Klimaschutz reden, wir müssen mal über Klimawandel reden. Das wurde auch gemacht. Dann war es ein paar Jahre lang still, weil diese Abkommen der über Klima werden ja nicht in der Generalversammlung oder dem Sicherheitsrat verhandelt, sondern in einem anderen Gremium, wo auch entscheidende Entscheidungen bereits gefallen sind, wie wir wissen, die allerdings sehr spärlich, möchte ich fast sagen, durchgesetzt werden, beziehungsweise die Verpflichtung, die man eingegangen ist, kann man oft nicht einhalten und hält sie oft nicht ein. Was hat sich im Sicherheitsrat getan? Da gab es vor einigen Jahren, 3, 4 Jahren, gab es Einwände von Russland und China. Warum? Weil sie gesagt haben, was passiert? Wir machen den Klimawandel zu einem politischen Thema und damit sind wir nicht einverstanden. Obwohl, das sehe ich ganz anders, der Klimawandel ist ein politisches Thema. Und ich sage Ihnen warum. Ich habe ja zweimal in Peacekeeping gedient. Ich war zweimal in Afrika. Ich war in Äthiopien, Eritrea und auch im Kongo. Und Äthiopien, Eritrea ist ein klassischer Fall von Konflikten, die entstehen auch durch Klimagegebenheiten, vielleicht nicht Klimawandel als solcher. Äthiopien und Eritrea, Eritrea war ja konföderiert an Äthiopien, später wurde eingemeindet von Äthiopien, hat aber 1993 Selbstbestimmung erhalten, auch von der UNO durchgeführt. Da haben, glaube ich, 99,5% für Unabhängigkeit gestimmt. Aber das Problem war, zwischen Äthiopien und Eritrea war eine 1000 Kilometer lange Grenze. Und diese 1000 Kilometer lange Grenze war eigentlich nur nachvollziehbar durch koloniale Verträge. Und da hatte man ein Gremium eingesetzt und dieses Gremium sollte die Grenze festlegen. Das waren beide Parteien, hatten sich fest verpflichtet, das einzuhalten. Das Problem war allerdings, dass genau in der sogenannten Demilitarized Zone, dieser 25 Kilometer weite Puffer, der zwischen Äthiopien und Eritrea bestand, war die fruchtbarste Ecke von Äthiopien und Eritrea. Das heißt, da war der meiste Regenfall, obwohl auch der sehr spärlich ist. Aber auf der anderen Seite, es war praktisch eine Weidemöglichkeit, eine Anbaumöglichkeit. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Äthiopien sich gegen die Entscheidung dieses Gremiums, was eingesetzt wurde, um die Grenze zu bestimmen, gewehrt hat und gesagt hat, wir sind nicht bereit, das umzusetzen. Die haben nicht den Regen und den Klimawandel angeführt, sondern sie haben gesagt, ja, das liegt in einer Region, wo besonders Antiquitäten und wertvolle Gräber und all sowas sind, die Äthiopien gehören. Aber im Grunde genommen hat das zu einer Fortführung der Probleme geführt. Und obwohl Eritrea das Recht auf seiner Seite hatte, war die UNO nicht willens, das umzusetzen. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich meine, ich war damals in der Zeit sehr schwer beschäftigt, weil ich fand, das war etwas, woran wir viel mehr machen müssten, Druck ausüben auf Äthiopien. Aber die USA und die Großbritannien hatten mir ganz deutlich erklärt, das ist ein Land, das für uns zu wichtig ist im Horn von Afrika. Und das heißt, wir müssen das weiterhin unterstützen. Das kann nicht fallen. Und das könnte fallen, also die Regierung könnte fallen, wenn diese Akzeptanz, also diese Akzeptanz der Grenzregelung angenommen wird. Und das fand ich immer sehr bedauerlich. Und was haben wir heute? Wir haben denselben Pattzustand. Eritrea ist vollkommen isoliert. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt ein Land ist, was demokratisch sehr entwickelt ist. Sie wissen, der Präsident Afewerki ist seit 1993 im Amt. Es gibt ein Parlament, es gibt keine Wahlen, es gibt kein Nichts. Und er ist 78 Jahre alt. Also da fragt man sich dann auch, was passiert, wenn er stirbt. Denn es gibt scheinbar keine Nachfolge, die man irgendwie sehen kann. Und das Land ist weiterhin sehr stark unterdrückt, weswegen sie auch sehr viele Migranten, Flüchtlinge haben, die Eritrea verlassen. Aber das ist eine Auswirkung, wo ich sehr deutlich gesehen habe, wie kann ein Konflikt entstehen und auch fortdauern, durch Klimawandel, durch Gegebenheiten, die sich sehr ausgeweitet haben und vor allen Dingen in Afrika sehr viel Dürre eingetreten ist, was ganze Völker, ganze Stämme vertreibt, die einfach kein Auskommen mehr haben, weil sie nicht von dem Land mehr leben können.
Also der Klimawandel ist auf jeden Fall eine Bedrohung. Aber gehen wir mal vom Klimawandel weg, zu Technologien. Also in der letzten Folge, da ging es um Cyberangriffe und Cyberkrieg. Und da wurde dann auch über die Gefahren von autonomen Waffensystemen gesprochen. Wie sollte denn die UN mit der Herausforderung umgehen, dass der Einsatz von Drohnen und autonomen Waffensystemen zunimmt?
Künstliche Intelligenz hat sehr viel an Aufmerksamkeit gewonnen, nicht nur im Sicherheitsrat oder in der Generalversammlung, sondern eben auch in der allgemeinen Menschheit. Uns alle beschäftigt das Thema sehr. Und ich muss Ihnen sagen, dass die autonomen Waffensysteme, das Thema kam zuerst auch 2013, als ich noch hohe Abgeordnete war in der Abrüstung. Und zwar war da ein südafrikanischer Rapporteur, ein Human Rights Rapporteur der Menschenrechte, der hatte einen langen Bericht geschrieben und darum ging es eigentlich. Er nannte das etwas anderes. Er nannte das nicht Lethal Autonomous Weapon System, also tödliche Waffensysteme. Aber trotzdem, er sah das als Menschenrechtler, sah er das als eine Bedrohung der Menschheit an. Und er kam nach New York und hat mich über diesen Bericht gebrieft und hat gesagt, also kann man da nicht was machen? Ist es nicht möglich, was zu machen? Er hieß Christoph Heinz. Und war sehr einflussreich, er ist leider verstorben nachher. Aber auf der anderen Seite, ich fand, dass das ein guter Ansatz war, dass man sagt, man muss sich darüber Gedanken machen. Das war noch ganz im Anfang, als künstliche Intelligenz eigentlich noch nicht so sehr im Sprachgebrauch war, aber wenn man so sagen. Und dann habe ich angeregt und habe mit verschiedenen Staaten gesprochen und gesagt, da muss man was machen, was kann man da machen? Und es gibt in Genf eine Konvention, die heißt eine Konvention über gewisse konventionelle Waffen. Das ist so eine sogenannte Schirmkonvention. Das heißt, es sind fünf Protokolle drunter. Das heißt aber auch, dass man das noch erweitern könnte mit einem sechsten Protokoll. Und dadurch dachte ich, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dass man das da reinbringt. Und Frankreich hatte sich letztendlich dazu bereit erklärt, um zu sagen, ja, das ist eine gute Idee. Wir machen da mal ein paar Diskussionen darüber in Genf. Denn diese Konvention, die ist in Genf beheimatet oder angegliedert. Und da wurden dann die Mitgliedstaaten zusammengerufen. Und jeder, der wollte, konnte sich an diesem Diskurs, an diesen Diskussionen beteiligen. Das war eine gute Idee. 2013, wie gesagt, ja, 11, 12 Jahre ist das inzwischen her. Und was sich dann getan hat, dass diese Diskussionen gezeigt haben, wie groß die Kluft zwischen denjenigen ist, die diese Möglichkeit besitzen oder entwickeln und andere, die wahrscheinlich davon nur betroffen wären, aber selbst nicht die Möglichkeit haben, dies zu entwickeln. Und das hat sich dann so ausgeweitet, dass nach 2 Jahren wurde dann gesagt, ja, also jeder kann sich beteiligen, jeder hat eine eigene Meinung, da wird dann ein Bericht rausgebracht, den alle lesen können. Das ist ja eigentlich gefährlich für diejenigen Staaten, die das nicht wollten, dass das irgendwie reguliert wird. Und da hat man gesagt, wir machen was anderes. Wir machen eine sogenannte Group of Governmental Experts. Was heißt das? Das sind Experten, die von den Staaten bestellt sind und die das ausarbeiten, die das weiter diskutieren. Aber der Krux an der ganzen Sache ist, und das war der Clou, diese Staaten, diese Governmental Experts, die haben ein Vetorecht. Das heißt, wenn ihnen etwas nicht passt, was in dem Dokument steht, als Endbericht der Diskussion zum Beispiel, dann sagen sie, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Denn der Bericht muss im Konsens angenommen werden. Und das ist etwas, was sich durchgesetzt hat. Und bis heute, weitere Jahre sind vergangen, wird die Diskussion von diesen Governmental Experts beherrscht. Und das heißt, dass die Resultate sehr stark kontrolliert werden. Was hat sich aber inzwischen getan? Es hat verschiedene Gruppen sich gegründet, also zum Beispiel ICAN, die sehr darauf bedacht sind, dass man sagt, hier muss man einschreiten und die auch bei den Staaten sich eingeschaltet haben, um zu sagen, ihr müsst was mehr machen. Und da hat sich einiges getan. Das heißt, es hat auch eine Resolution in der Generalversammlung gegeben, erst vor kurzem. Und es gibt jetzt schon Staaten, ich glaube, die Zahl ist so auf zwischen 40 und 45 angewachsen, die sagen, wir wollen ein Verbot dieser Waffen. Was ist jetzt ein Verbotmöglichkeit? Das heißt, auch der Papst, auch der Generalsekretär haben sich eingeschaltet und gesagt, wir wollen, dass immer ein sogenannter Human in the Loop ist. Das heißt, es gibt keine Waffen, die selbst bestimmen können aufgrund verschiedener Algorithmen und Learning Processes, eine Waffe auszulösen, sondern das muss immer eine menschliche Zusicht sein, eine menschliche Verantwortung, dass man sagt, will man diese Waffe tatsächlich entfachen oder nicht. Und das hat auch eine Unterstützung gefunden von Xi Jinping und Putin, was mich sehr erstaunt hat. Aber auf der anderen Seite, das muss man sagen, das ist durchaus positiv. Aber woran hapert es, dass zum Beispiel die USA sich nicht damit einverstanden erklärt haben? Und jetzt geht es darum, was macht man damit? Kann man jetzt noch weiterhin diskutieren oder ist diese Diskussion abgelaufen? Aber ich glaube, was passieren wird, ist, dass mehr und mehr Druck ausgeübt wird auf die Staaten, um zu sagen, wir wollen gern eine rechtliche Handhabe haben, dass tatsächlich diese Drohnen nicht eigenständig sich deployed werden könnten. Darum geht es momentan und das ist eine Diskussion, die sich sehr zugespitzt hat und das ist meiner Ansicht nach gut. Das sollte man auch weiterhin hinmachen. Da gibt es natürlich noch andere Sachen und das ist zum Beispiel, also Cyber will ich jetzt gar nicht ansprechen, weil das im Grunde genommen etwas ist, was mehr eine Sabotageaktion ist als eine konzentrierte Möglichkeit. Aber Sie haben den Weltall. Im Weltall, ich glaube, der Götz Neuneck hat das schon angesprochen in einem früheren Podcast und da tut sich auch sehr viel, denn der Weltall sollte ja für nur friedliche Nutzung sein. Und jetzt, was haben wir jetzt? Ist friedliche Nutzung, kann man das kontrollieren? Das kann man eigentlich gar nicht kontrollieren. Und das ist etwas, was die Menschen auch wissen sollten, dass man sich da einsetzen sollte, was man tun sollte, dass das tatsächlich geregelt wird. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, zum Beispiel Elon Musk, der hat ja sowieso schon diese mit seinem Satellite Link, also hat er ja sowieso schon unheimlich viele private Satellite Links im Weltall rumsausen. Und da gibt es eben auch sehr viel, was wir damit haben, das zu beeinflussen, zu einer Regelung zu kommen. Und es gibt sehr, sehr viele Staaten, die haben überhaupt keine Möglichkeit, daran teilzunehmen, weil sie eben keine Satelliten haben oder sie sind abhängig von anderen Staaten. Und das ist etwas, was meiner Ansicht nach von großer Sorge ist in meinen Augen.
Sie sind ja Expertin auf dem Gebiet der Abrüstungsfragen. Welche Fortschritte wurden denn in den letzten Jahren bei der nuklearen Abrüstung erzielt und welche Hindernisse bestehen da noch?
Fortschritte? Gar keine. Fortschritte nur im negativen Sinne. Das heißt, es wird mehr aufgerüstet. Es werden nukleare Waffen modernisiert. China rüstet aktiv auf. Das heißt, sie wollen weiter Nuklearwaffen produzieren. Und momentan wird gesagt, haben sie vielleicht 130. In den nächsten 2 Jahren vielleicht werden es 300 sein. Das heißt, es ist ein ganz rasanter Anstieg, wenn man sich das überlegt. Und China hat sich ja auch nie an nuklearen Rüstungsbesprechen beteiligt. Das ist ja immer nur eine bilaterale Sache zwischen Russland und den USA gewesen, beziehungsweise die frühere Sowjetunion. Vor allen Dingen in der Zeit des Kalten Krieges wurde sehr viel abgerüstet von Nuklearwaffen. Es gab früher im Kalten Krieg so ungefähr 13.000. Inzwischen gibt es noch 7.000, etwa 6.200. Das ist nicht ganz genau deutlich. Und China hat ganz deutlich gesagt, wenn wir uns an nuklearen Rüstungskontrollmechanismen beteiligen sollten, dann wollen wir erst sehen, dass die anderen Nuklearmächte auf unsere Ziffer zurücksinken, beziehungsweise oder wir bekommen mehr. Momentan arbeiten sie daran, dass sie mehr Nuklearwaffen haben. Was mich eigentlich erstaunt, ist, dass wenn Sie sich überlegen, Sie erinnern sich an diese berühmte Formel von Gorbatschow und Reagan, ein Nuklearkrieg kann nie gewonnen werden und sollte gar nicht erst angefangen werden. Diese Formel wurde noch im Januar 2022 wiederholt von allen den P5-Mächten. Und dann im Februar 2022 hatten wir dann Russlands Einfall in die Ukraine. Und in der Ukraine hat Putin auch mehrmals schon darauf angedeutet, dass er eventuell eine Nuklearwaffe einsetzen würde. Die Nukleardoktrin, die Putin erst vor kurzem verabschiedet hat, sagt auch ganz deutlich, dass auch wenn es eine konventionelle Bedrohung ist, ist es nicht ausgeschlossen, dass man eine Nuklearwaffe als Verteidigung verwendet. Das ist etwas, was noch nie da gewesen ist. Auch Trump in seiner ersten Amtsperiode hat darauf hingezielt, dass man praktisch den Einsatz von Atomwaffen leichter macht und nicht schwieriger macht. Und jetzt ist die große Frage, was passiert in seiner nächsten Amtszeit? Das andere Problem ist, dass Iran, was ja sehr dicht schon an der Schwelle der Atomwaffen war, durch das JCPOA, das Abkommen, was getroffen wurde, unter Führung von der Europäischen Union, was ich sehr hoch anrechne, hatte ja gesagt, ist gut, wir bauen ab. Das heißt, wir werden uns von dem highly enriched Uranium werden wir uns lösen. Das heißt, wir werden es zurückgeben. Wir bauen keine Atombomben. Was hat Trump gemacht 2017? Er hat gesagt, ja, ist gut, er ist ausgestiegen aus dem JCPOA. Und daraufhin hat Iran eine Zeit lang noch dran festgehalten, weil sie gehofft hatten, die Europäische Union könnte die ganzen Sanktionen und alles aufheben. Das hat leider nicht geklappt, weil es einfach zu schwierig war, auch aufgrund der Resistenz von Amerika, die ja sehr große Rolle im Dollarbereich spielt. Und deswegen hat Iran weiter angereichert und ist jetzt an dem Punkt, wo sie eventuell in 2, 3 Jahren genug Material haben, eine Nuklearbombe herzustellen. Eine große Besorgnung, an der wenig momentan getan wird. Warum? Weil der ganze Nahen Osten ja sowieso schon im Krieg liegt und es daher schwierig ist, um irgendwelche Gespräche, die außerhalb dieser Kriegshandlungen, vor allen Dingen von Israel, aber auch von Iran, die ja die Hezbollah beherrschen, zu führen. Und dann haben sie ja auch noch 4 andere Nuklearmächte, also Indien, Pakistan, Israel und Korea. Und das ist auch das Problem, denn zum Beispiel Saudi-Arabien spielt jetzt mit dem Gedanken, dass sie auch nicht das highly enriched, also das angereicherte Uran aus dem Ausland bekommen wollen, was eigentlich die sogenannte Gold Standard ist für ihre friedvollen Atomwerke, sondern sie wollen es selbst anreichern. Und das ist etwas, was momentan noch in der Schwebe ist. Das ist ein Standard, den man auf alle Fälle weiterführen sollte. Ich finde es sehr prekär, wenn der erleichtert wird, wenn man so will. Aber es gibt auch Staaten, und darauf zähle ich eigentlich auch die USA dazu, die sagen, ja, vielleicht sollte man das doch erlauben. Warum will Saudi-Arabien plötzlich, ich glaube, 35 friedvolle Energiewerke nutzen? Weil sie sagen, ja, unser Öl, das reicht wahrscheinlich nicht. Das ist natürlich eine Hypothese, die man gar nicht nachvollziehen kann. Aber auf der anderen Seite, je mehr sie von diesem in angereicherten Uran haben, desto leichter wird es, um eine Atomwaffe herzustellen. Und was der große Dorn im Auge ist, ist natürlich der Besitz Israels von Nuklearwaffen. Und da ist eben eine Frage, wird das je angewendet oder nicht? Eine Nuklearwaffe ist eigentlich eine Waffe, die sehr nutzlos ist, wenn man so will, weil sie ganze Staaten verwüstet, ganze Länderstreifen verwüstet. Die kleine Bombe, die bei Hiroshima und Nagasaki 45 gefallen ist, die gibt es ja kaum noch. Das sind ja alles sehr viel stärkere Kräfte. Und es gibt eben auch Unfälle, die passieren und wo man große Sorge haben muss, dass eventuell ein solcher Unfall einmal eine ganze Region auswischen könnte.
Sie haben uns gerade ein Bild gezeichnet, was weniger von Fortschritt der Abrüstung, sondern vielmehr von einer Zunahme der Aufrüstung, wie beispielsweise in China, und auch von einer Blockade durch die bestehenden Nuklearstaaten geprägt ist. Vor dem Hintergrund stellt sich mir die Frage, was würden Sie als die größten Herausforderungen für die Abrüstungsbemühungen der UN sehen?
Was die UN machen kann, ist im Grunde genommen, ich meine, es gibt ja sehr viele Abrüstungsverträge, die in der UN verhandelt wurden. Und das letzte große Abkommen war über konventionelle Waffen 2013. Und das war auch ein wirklich sehr wichtiges Abkommen. Aber nukleare Abrüstung ist nie in der UNO verhandelt worden. Wie ich bereits sagte, es ist lediglich eine bilaterale Sowjetunion, Russland, Amerika. Verhandlungen gewesen und das hat völlig gestockt. Der letzte Vertrag, der momentan noch besteht, ist New START und der läuft leider schon innerhalb kürzester Zeit aus, also praktisch 2026 im Februar. Und das ist etwas, was große Sorgen bereitet, weil es finden momentan überhaupt keine Gespräche statt. Zwischen Russland und Amerika nicht, auch in anderen Gremien nicht. Es wird eigentlich nur aufgerüstet momentan, aber nicht abgerüstet. Und was die UNO machen kann, ist, was man im Englischen so schön sagt, Advocacy. Das heißt, wir können argumentieren. Der Generalsekretär argumentiert gegen diese tödlichen autonomen Waffen. Er argumentiert, dass es zu viele Nuklearprobleme und Nuklearbedrohungen gibt. Aber im Grunde genommen, die UNO selbst kann ja nicht verhandeln. Das ist eine Sache der Staaten. Was ich aber gesehen habe, und ich glaube, das habe ich Ihnen bereits erklärt, in diesen tödlichen autonomen Waffensystemen, die UNO kann schon einiges anstoßen. Und sie kann auch die Staaten auf ihre Verpflichtungen hinweisen. Ich habe das oft gemacht, auch in den verschiedenen Reden, die ich gehalten habe, und bin damit nicht unbedingt immer populär gewesen. Einfach, weil niemand will darauf hingewiesen werden. Ja, ihr habt ja eigentlich die Verantwortung. Bitte führt sie dann auch aus. Und wie können wir euch dabei helfen? Und das ist etwas, das meiner Ansicht nach einen Druck ausübt, weil ein moralischer Druck da ist. Nur dieser moralische Druck muss angewandt werden. Das wird leider nicht immer gemacht, aber ich begrüße jede Möglichkeit, wenn ich sehe, dass die UNO tatsächlich die Möglichkeiten, die sie hat, auch ausübt.
Wenn aktuell zwischen den Staaten keine Gespräche stattfinden und die nukleare Abrüstung bisher auch nie innerhalb der UN verhandelt wurde, sehen Sie dann eine Gefahr darin, dass sicherheitsrelevante Themen und Abrüstungsfragen zunehmend außerhalb der UN verhandelt werden?
Na, das ist eben auch eine Entwicklung der Zeit. Wie gesagt, fast 80 Jahre. Was hat sich denn in 80 Jahren getan? Im Grunde genommen haben wir jetzt, wir haben andere Gruppierungen auch. Es gibt also auch regionale Systeme. Denken Sie nur an die OSZE. Denken Sie an Regionalbüros, die auch von der UNO errichtet wurden. Denken Sie an die G20, denken Sie an die G7, denken Sie an die BRICS, die sich auch erst kürzlich wieder erneuert haben, beziehungsweise haben neue Staaten hinzugewonnen, unter anderem auch Iran zum Beispiel. Und das ist eine Entwicklung, wo auch durchaus Möglichkeiten sind, um sich zu beteiligen. Die G20 und die G7 zum Beispiel haben sich auch in der Nuklearfrage geäußert. Das ging auch unter dem Einfluss von Japan. Der frühere japanische Premierminister Kishida war zum Beispiel ein Mann, ist geboren in Hiroshima und wurde daher geprägt auch durch den Einfluss, dass dort eine Atombombe abgeworfen wurde. Und diese Atombombe hat alle, die in Hiroshima leben, beeinträchtigt. Jeder hat Familie, Vorgänger, kennt Leute. Und die Leute sowohl in Hiroshima wie auch in Nagasaki sind sehr engagiert. Und Kishida selbst war auch sehr engagiert und hat eine sogenannte Hiroshima Vision, die hat er vorgebracht in dem Bereich der G20, aber hat er auch sehr stark vorangetrieben unter den G7 und hat die Mitglieder dieser Gruppen dazu gebracht, dass sie dem zugestimmt haben. Aber was schwierig ist, man hat eine Vision und manchmal ist diese Vision 2045 sind 100 Jahre vergangen, dass die Atombomben in Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, könnte man die Atomwaffen nicht aus unserem Leben verweigern, zu diesem 100-jährigen Jubiläum. Geht das? Ich meine, an der Umsetzung fehlt es oft. Man kann eine Vision haben, aber was der Vision fehlt, das ist im Grunde genommen sogenannte Knackpunkte. Was will man bis dann und dann erreichen? Wie geht es dann weiter? Und ich finde es immer hilfreich, wenn man einen Plan hat, dass man sagt, wie ist die Umsetzung davon? Nicht nur die Vision, die ist wichtig, aber man muss auch einen Umsetzungsplan gleich dazu haben. Und das ist meiner Ansicht nach momentan nicht gegeben. Und die andere Sache ist, wir haben ja den Nichtverbreitungsvertrag, also das heißt den Atomsperrvertrag. Und da ist ja ein Artikel drin, wo die Nuklearmächte sich verpflichten, um die Nuklearrüstung abzubauen, zurückzubauen, abzunehmen. Und da hat sich in den letzten Jahren, wie ich bereits sagte, überhaupt nichts getan. Und das ist sehr bedauerlich. Und was hat man dagegen zu setzen? 2017 wurde ein Vertrag verabschiedet in der UNO. Und das war der Vertrag gegen die Verpflichtung von Atomwaffen, das heißt der Atomverbotsvertrag. Und der Atomverbotsvertrag hat inzwischen eine ganze Reihe von Mitgliedern, das heißt nicht nur States Parties, das heißt die ratifiziert haben, aber auch die unterzeichnet haben. Und das sind jetzt fast 50% der Mitgliedstaaten der UNO. Das ist eine Riesenmenge, wenn Sie sich das überlegen. Und was passiert, ist die Nuklearstaaten, die fünf, die haben sich anfangs lustig gemacht über diesen Vertrag und gesagt, ja, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt, aber davon wird keine einzige Atombombe abgebaut. Das ist richtig. Was aber wichtig ist an der ganzen Diskussion, das ist, dass eine Norm sich verkräftigt, verstärkt, eine Norm gegen die Atomwaffen. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Es gibt eben Staaten, wir haben ja auch Regionen, die in einer atomwaffenfreien Zone sind. Tlatelolco war die erste 1968 schon. Sie haben Asien, sie haben Amerika, sie haben Afrika. Und sie haben auch einige Länder, wie zum Beispiel die Mongolei, die ja nur von Russland und China umgeben ist. Das heißt, die können keine atomwaffenfreie Zone machen, sondern die müssen ein atomwaffenfreies Land sein. Und das haben sie auch gemacht. Und das ist eine Norm, die sich meiner Ansicht nach sehr verstärkt hat, aber ohne die Mitarbeit, Zusammenarbeit, der Wille, Atomwaffen abzurüsten, ist nichts machbar. Und da sehe ich momentan überhaupt keine Fortschritte.
Und welche Rolle spielen denn regionale Organisationen, so wie die EU oder die Afrikanische Union, bei der Unterstützung solcher Sicherheitsarbeiten der UN?
Ja, die spielen schon eine große Rolle. Aber ich glaube, dass man im Grunde genommen jetzt auch mal überlegen müsste, was sind denn neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit? Und daran hapert es im Grunde genommen. Die alten Instrumente, das Instrumentarium, was wir haben zur Friedenssicherung, ob das jetzt der Sicherheitsrat ist, denken Sie an die OSZE. Die OSZE ist schon sehr lange zerstritten. Warum? Weil Russland gegen alles ist, was man da bewegen könnte. Und das ist sehr bedauerlich. Ich meine, das Helsinki-Dokument war ein sehr wichtiges Dokument in den Jahren, als es verabschiedet wurde, hat sehr, sehr geholfen. Und die EU, ich weiß, ich habe die EU-Botschafter einmal sehr geärgert, weil ich gesagt habe, you're punching under your weight. Das heißt, die EU ist eine wichtige, eine sehr starke Organisation, könnte aber mehr aus sich machen, wenn man so will. JCPOA, die Verhandlung des JCPOA, war meiner Ansicht nach einer der Höhepunkte der politischen Zusammenarbeit. Was ich aber heute sehe, ist, die EU auf dem sicherheitspolitischen Bereich ist nur NATO. Da ist gar nichts anderes. Da ist nur NATO. Da sollte mal früher, vor Jahren, noch gar nicht so lange her, eine europäische Sicherheitspolitik erarbeitet werden, aber daraus ist wenig geworden. Das finde ich sehr schade. Und wie arbeitet man mit anderen Regionalorganisationen zusammen? Regionalorganisationen sind absolut wichtig. Denken Sie zum Beispiel an Lateinamerika. Denken Sie auch an Asien. Asien hat eine weniger politische, von ASEAN zum Beispiel, eine weniger politische Bedeutung, weil die asiatischen Länder immer der Meinung sind, in meinen Augen, dass es wichtig ist, dass man die Souveränität eines Landes stärkt. Das heißt aber auch, dass man also politisch nicht bereit ist, viele Abstriche zu machen. Aber zum Beispiel die afrikanischen Länder sind sehr Zusammenarbeit auch gewillt. Und wenn Sie sehen, zum Beispiel, was sich in Afrika tut, das ist, dass die afrikanischen Länder, die ja alle aus dem Kolonialismus hervorgekommen sind und deswegen die Grenzen auch nicht immer so genau abgetrennt sind, oft auch Völkerstämme teilen. Die afrikanischen Länder haben sich als Aufgabe gemacht, dass sie sagen, wir schicken keine Leute zurück, die jetzt gekommen sind aus dem Senegal oder was, und die schicken wir zurück in den Senegal. Die können bei uns bleiben. Südafrika als eines der mächtigeren Länder in Afrika zum Beispiel leidet sehr unter vielen Leuten, die aus anderen Teilen Afrikas kommen, weil die Leute auch der lokalen Bevölkerung oft Jobs wegnehmen. Und das hat auch zu einigen Schwierigkeiten in Südafrika geführt. Aber sie sind weiterhin der Meinung, wir schicken die nicht zurück. Wir lassen sie hier bleiben. Das ist eine sehr humanitäre Einstellung, die ich, muss ich sagen, sehr hoch schätze. Das haben wir nicht. Und was sich getan hat in den letzten Jahren, sind eben die ganzen Migrationsströme. Wie geht man damit um? Und das ist etwas, was wir gesehen haben, hat auch zu sehr radikalen Wahlen geführt, in Europa vor allen Dingen. Und das ist eine Angelegenheit, die wir meiner Ansicht nach in Europa nicht gut gemeistert haben. Wenn man aber andere Möglichkeiten bedenkt in der sicherheitspolitischen Aufgabe, dann denke ich zum Beispiel an die African Union. Und die African Union, um nochmal auf die UNO zurückzukommen, hat zum Beispiel sehr viele der Soldaten für die Peacekeeping Operations gestellt. Da kommt das Gros ab, außer natürlich, sie haben auch in Indien, Pakistan und Nepal, haben sie sehr viele Peacekeeper, die aus den Regionen kommen, aus den Staaten kommen. Aber Afrika ist immer eine große Stütze gewesen für die Peacekeeping Operations, weil sie sehr viele Soldaten hingeschickt haben.
Wie kann die UN sicherstellen, dass sie sich in einer schnell verändernden Welt, wenn es jetzt um Technologien, Klimawandel oder Migration geht, relevant bleibt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, denn ich meine, Sie müssen bedenken, dass die UNO eine Organisation von souveränen Staaten ist. Und diese souveränen Staaten sind natürlich nicht bereit, um, sagen wir mal, auch oft neue Aufgaben zu bewältigen. Und damit will ich jetzt keinen Abbruch tun denjenigen Diplomaten, die sich sehr stark einsetzen, die sehr talentiert sind, die sehr viel Erfahrung haben. Aber es ist eben so, das sind nicht unbedingt Experten in einem Bereich wie künstliche Intelligenz, Weltraumfragen und so weiter. Denn es sind eben Diplomaten, die von Posten zu Posten geschickt werden und verschiedene Aufgaben gemacht haben. Und in einem kleineren Land hat man nicht die Möglichkeit, die Delegation zu erweitern mit einem Spezialisten, der zum Beispiel für künstliche Intelligenz zuständig ist. Ich rechne es der UNO hoch an. Das heißt, Generalsekretär Guterres hat durchaus einiges angestoßen mit seinem Agenda for Peace. Er hat verschiedene Publikationen herausgebracht, um zu sagen, wir müssen uns mit neuen Themen befassen. Und das finde ich sehr positiv, denn das hat dazu geführt, dass wir einen sogenannten Zukunftsgipfel jetzt im September hatten, der in mehreren Jahren ausgearbeitet wurde. unter Leitung von der deutschen Botschafterin Antje Lenderze und mit ihrem namibischen Kollegen Gerze hat sie ein Dokument vorgelegt, was bestimmt sehr, sehr schwierig war zu verhandeln. Denn es müssen ja alle im Konsens zustimmen. Und wenn auch nicht vielleicht alles umsetzbar ist oder umsetzt werden kann, ist es doch, wie gesagt, auch wieder eine Vision, aber auch mit Meilensteinen verbunden. Und in der künstlichen Intelligenz hat die UNO gesagt, wir haben ein Gremium, das wurde zusammengesetzt von hochrangigen Wissenschaftlern, die Vorschläge ausgearbeitet haben. Da ging es zunächst in dem ersten Gremium um die Mitgliedstaaten, die in den Bereichen liegen, beziehungsweise in Entwicklungsländern, Access. Also sie sollten Zugang haben zum Internet, mehr Telefon und so weiter. Aber auf der anderen Seite wurde es dann später ausgearbeitet und ging es um künstliche Intelligenz. Was kann man da machen? Das wird sehr, sehr schwierig sein, weil das ist so ungleich zwischen den Staaten verteilt. Sie haben Staaten wie USA, China, einige andere, EU teilweise auch, die sehr stark involviert sind, die sehr stark ausgebildet sind auf dem Bereich. Sie haben andere Staaten, die haben gar kein Wissen, die haben gar keine Techniker, die haben gar nichts in der Hinsicht. Wie will man das vereinen und wie will man die Rechte und Privilegien dieser Staaten aufteilen? Und das andere Problem bei der künstlichen Intelligenz ist zum Beispiel, dass die künstliche Intelligenz ist ja nicht in Staatenhand, ist ja nicht in einem souveränen Staat. Das sind ja Privatindustrien. Und Sie schauen sich doch allein mal an, was jetzt mit Elon Musk passiert. Es ist doch eigentlich unglaublich, welchen Einfluss er jetzt hat auf die Regierung von Trump und eben auch, was da passieren kann. Und ich glaube schon, dass er natürlich nicht das, sagen wir mal, die Wohlfahrt der Menschheit denkt, sondern er denkt eher an sich und an seine Aufgaben, an seine Gewinne, die er machen kann und die sich ja schon so enorm vervielfältigt haben, dass er der reichste Mann der Welt ist.
Wenn Sie eine einzige Maßnahme vorschlagen könnten, die die internationale Sicherheit stärken würde, welche wären das?
Eine einzige Maßnahme kann ich nicht sagen. Das einzige, die Maßnahme, und das ist keine Maßnahme, sondern es ist ein freiwilliger Wille zur Zusammenarbeit. Politische Probleme zu lösen, können nur gemeinsam gemacht werden. Die kann man nicht alleine lösen. Der Multilateralismus entwickelt sich nicht in einem Vakuum. Und das ist ganz deutlich und hat sich besonders in den letzten Jahren gezeigt. Es ist ein Produkt von den geopolitischen Situationen, auch von den Überlegungen der Staaten, welchen Vorteil kann ich aus einer besonderen Situation ziehen. Aber die friedliche globale Zusammenarbeit ist sehr viel nuancierter geworden, auch mit der Entwicklung der Staaten und der Entwicklung, die in der Welt stattgefunden haben, auch beeinflusst durch die Klimafrage. Aber erstmal muss ich sagen, ich hatte am Anfang des Podcasts gesprochen über den Möglichkeiten der gewählten 10 im Sicherheitsrat. Das ist eine Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zwischen den 10, die auch über die Regionen greift, die politisches überbrückt bei den 10, die sich zusammentun, um gegen die 5 auch Maßnahmen zu ergreifen. Und das ist, die weisen auf Bedrohung des internationalen Friedens hin. Und das ist etwas, was ich für sehr wichtig halte. Das hat es vor Jahren nicht gegeben. Es ist erst kürzlich gekommen. Und das Zweite finde ich, dass die UNO-Generalversammlung muss mehr Verantwortung für den Frieden übernehmen. Sie hat sich da bislang immer ein bisschen herausgehalten. Das war dann Sache der Sicherheitsrates. Aber damit reicht es eigentlich nicht. Und das Letzte, was ich ganz, ganz wichtig finde, das ist, dass die politische Rolle des Generalsekretärs muss absolut stärker werden. Wann haben Sie das letzte Mal von politischen Initiativen des Generalsekretärs gehört? Ich bin da sehr kritisch. Ich meine, der Generalsekretär hat die Möglichkeit, auf eine Situation hinzuweisen, den Sicherheitsrat auf eine Situation hinzuweisen, die politisch schwierig ist, beziehungsweise in der man was unternehmen sollte. Das ist ein Artikel 99 in der Charta. Der ist im Grunde genommen fast nie angewendet worden. Und der Generalsekretär hat ihn angewendet vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren, aber in einer Situation, mit der der Sicherheitsrat schon befasst war. Das heißt, dieser Artikel 99 ist gar nicht zum Tragen gekommen, weil er hat es nicht früher angewendet, als der Sicherheitsrat noch nicht damit befasst war. Aber ich finde, dass zum Beispiel, wenn man jetzt hört, auch was in Ukraine passiert, was in Israel passiert, da muss sehr viel mehr politisch gemacht werden, weil der Generalsekretär eine moralische Kraft, die sehr wichtig ist. Er kann sich einsetzen dafür. Er kann auch, manchmal muss man auch ein bisschen, sagen wir mal, schwierige Situationen meistern, indem man ein bisschen vor den Kopf stößt. Es ist nicht immer so, dass man immer nur damit einverstanden ist, was passiert. Und diese Verpflichtung sehe ich ganz stark beim Generalsekretär der Vereinten Nationen, der ja immerhin von allen Staaten gewählt wurde, um diese Position einzunehmen. Und das vermisse ich.
Herzlichen Dank für diese Einblicke in die globale Sicherheit, in die UN und wie sie funktioniert und für diese ganz vielen ganz konkreten Beispiele. Und auch ganz herzlichen Dank für dieses unermüdliche Engagement für die globale Sicherheit. Ich habe unheimlich viel gelernt. Aber viel wichtiger ist, Jan, was hast du gelernt?
Also danke schön. Ich habe auch sehr viel gelernt. Also es war auf jeden Fall sehr informativ. Ich fand das sehr spannend, so das Problem mit dem Vetorecht und die Vorschläge, die gegeben wurden, wie man das eben alles in eine bessere Richtung lenken kann. Eben, dass die UN-Generalversammlung mehr Verantwortung bekommen sollte oder die politische Rolle des Generalsekretärs gestärkt werden könnte. Das fand ich sehr spannend.
Frau Kane, was nehmen Sie mit? Und dann als zweites, was wäre vielleicht ein Tipp für uns?
Gar nicht so viel, außer meinem Glauben, dass ich immer noch meine, dass man die UNO nicht ersetzen kann. Das heißt, man ist zum Multilateralismus gezwungen praktisch. Man kann nicht eigenständig operieren. Man kann auch nicht nur als Regionalmacht operieren. Es muss einfach eine internationale Zusammenarbeit geben, weil Probleme machen vor keinen Grenzen halt. Und das ist etwas, was wir eigentlich alle mehr bejahen sollten. Denn im Englischen gibt es einen Satz, das heißt Zero-Sum Game. Das heißt, was ich mitnehme, ist den anderen zum Nachteil. Und das ist ein Denken, was ich immer abgelehnt habe. Ich bin ja in verschiedenen Friedensverhandlungen, habe ich ja mitgewirkt und weiß auch, dass man im Grunde genommen, man kann nicht nur einen anderen Staat besiegen, wenn man so will. Man muss auch etwas geben. Es müssen eigentlich beide aus der Verhandlung hervorkommen, um zu sagen, ja, ich habe auch was gewonnen. Und das ist etwas, was sehr, sehr schwierig ist, weil dieses Denken hat nachgelassen. Das ist nicht mehr so präsent. Und das finde ich im Grunde genommen sehr schade. Kann man leider wenig ändern. Aber ich finde auch, die Bevölkerung von den Staaten haben die Möglichkeit, auf Wahlen einzuwirken. Und das ist immer noch meine Hoffnung, die ich habe, dass vor allen Dingen die junge Generation, die ja sehr stark sieht, was passiert mit uns, was passiert mit der Welt, wir haben Konflikte, wir haben Klimafragen, das kann man nicht nur national lösen, aber man kann es lösen, indem man eine Regierung wählt, die bereit ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und auch Abstriche zu machen. Und das ist nicht einfach. Denn Regierungen denken oft in einem Vierjahresrhythmus. Ich bin für 4 Jahre gewählt und dann kommt jemand anders eventuell oder ich bewerbe mich schon das nächste Jahr. Aber ich möchte auch mehr Verantwortung sehen, die die EU übernimmt, als Völkerbund sozusagen.
Und Sie hatten ja am Anfang auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, die kleinen Schritte zu machen und sich als Einzelner zu engagieren und daran zu glauben und letztendlich das Wissen mitzubekommen, wie man sich engagieren kann,
Ja.
um ein Miteinander wieder zu stärken. Das hatte mich nochmal die ganze Zeit bei dem Podcast begleitet, auch wie leidenschaftlich Sie sich für die Themen immer wieder eingesetzt haben, was man ja oft im Außen gar nicht so arg mitkriegt, weil die Komplexität dieser unterschiedlichen Situationen, Machtgefüge und Veränderungen ja oft gar nicht ersichtlich ist. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, die Komplexität notwendig, um in Lösungen zu kommen. Insofern, glaube ich, ist es auch so wichtig, immer wieder den Mut zu haben und den Mut zu haben, dran zu bleiben, zu verstehen und dann diesen Geist des Miteinanders, von dem Sie gesprochen haben, weiterzutragen.
Ja, was ich interessant finde, ist, dass mir eigentlich nicht so bewusst war, als ich bei der UNO war, wie populär diese UNO-Verhandlungen sind für junge Leute. Es gibt ja sehr viele junge Leute, die teilnehmen an so Verhandlungen. Also du bist meistens der Sicherheitsrat. Also ich meine, da wird dann nicht gesagt, der Wirtschafts- und Sozialrat. Das ist dann nicht so interessant. Aber auf der anderen Seite, wie kann man verschiedene Verhandlungen auch nachspielen? Das können auch Klimaverhandlungen sein. Und das sind diese UNO-Veranstaltungen, wo Schüler kommen. Ich habe erst vor kurzem, vor 2 Monaten war das, glaube ich, habe ich zu einer solchen Gruppe gesprochen. Das waren Schüler, die kamen aus, oder Studenten, die kamen aus allen Regionen zusammen. Und die finden das wahnsinnig spannend. Und das ist etwas, was man auch fördern könnte. Also zum Beispiel in Deutschland haben wir ja die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, die hat das stark gefördert. Und auch in anderen Ländern gibt es das. Und das finde ich etwas, was man unterstützen sollte. Aber nicht nur mit einer einmaligen Veranstaltung, sondern man könnte mehr draus machen und sagen, gut, da habt ihr euch jetzt engagiert. Wie könnt ihr weitermachen? Wie kann man das noch weiter vertiefen? Gibt es Organisationen, der ihr euch anschließen könntet, um euch da auch einzubringen? Das finde ich, wäre ein guter Ansatz. Und das würde ich auch gerne unterstützt sehen und würde ich auch selbst gerne unterstützen.
Danke, das sollte man unbedingt weitertreiben. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und ich finde, dass diese Podcast-Reihe ganz viele wichtige Perspektiven und Themen rund um das Thema Frieden und Sicherheit zusammengebracht hat. Und heute haben wir ein ganz großes Thema abgeschlossen, auch das Thema der globalen Sicherheit. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel mitgenommen habt wie wir. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei unseren heutigen Gästen bedanken, bei Angela Kane und bei Jan, für die Einsichten, für die Beiträge und auch für die Motivation, etwas mitzunehmen, mitzumachen und mitzugestalten und auch selber die Verantwortung zu übernehmen, miteinander Frieden zu gestalten.
Vielen Dank an Sie, Frau Reinisch,
Ja.
Frau Bocke, für die Organisation. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Vielen Dank, Jan. Ja.
Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.
Das war der VDW-Podcast Frieden und Sicherheit in Europa. Aber wie? Melden Sie sich gerne unter info@vdw-ev.de, wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Feedback haben. Sie finden diese Kontaktdetails sowie weiterführende Informationen auch in den Shownotes. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonnieren oder folgen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und danken fürs Zuhören.